Alles Praktiken, die dazu führen, dass geistliche Fesseln aufgelegt werden auf den Menschen. Wir gehören keinem Leiter. Wir gehören keiner Konfession. Wir gehören keinem Menschen. Wir gehören nicht einmal uns selbst. Wir sind teuer erkauft. Wir gehören Christus und sonst niemandem. Sonst niemandem. Und diese Haltung wird unter Beschuss kommen. Überall sehe ich, dass Pastoren kriegen die Idee, sie müssen Bündnisse schließen. Überall kommen sie auf diese Idee, wir müssen Bündnisse schließen. Ich kenne zwei Bündnisse im Worte Gottes. Das ist der Bund mit Gott und das ist der Ehebund. Und sonst kenne ich keine Bündnisse, zu denen ich gerufen bin. Und ich werde niemals mit irgendjemand, auch nicht mit meinen besten Freunden, irgendeinen Bund schließen. Niemals, niemals. Weil ich das nicht sehe im Wort Gottes. Und ich sehe viele Gemeinden, sobald sie anfangen, Bündnisse zu schließen, gehen die Dinge den Bach runter. Wir brauchen kein Bündnis, um einander zu vertrauen. Sagen, ich gehöre Jesus, ich will tun, was dieses Buch sagt. Wenn du die gleiche Haltung hast, dann gehen wir zusammen. Fertig. Wir brauchen keinen Bund. Das sind geistliche Schlingen, die dort uns aufgelegt werden sollen. Und diese Loyalität, ich gehöre Christus und sonst niemandem, die wird in den kommenden Jahren extrem herausgefordert werden. Da ist wie in der Welt dieser Globalisierung, so ist es auch in der Christenheit. Alles muss irgendwo eingeordnet werden. Und wenn du vielleicht zu irgendeiner Hausgemeinde gehörst, dann sagen die Leute, ja, wozu gehört ihr denn eigentlich? Und wenn du sagst, ja, wir gehören zu Jesus, dann gucken sie dich an. Okay, gut. Und ihr ganzes Gesicht sagt, ja, dann seid ihr ja keine richtige Gemeinde. Unter welchem Apostel seid ihr denn? Gemeinden sind nicht unter Apostel, sondern Apostel sind unter Gemeinden. Hallo? Paulus sagt, wir als Apostel, wir sind die geringsten von allen. Apostel sind ganz unten und sie tragen das Ganze. Man kann nicht unter einem Apostel sein. Das gibt es überhaupt nicht. Man kann unter einem selbstgemachten Apostel sein, ja. Aber unter einem echten Apostel kannst du nicht drunter sein, weil er ist ganz unten. Da kommst du nicht mehr drunter. Da ist kein Platz mehr, da gibt es nichts mehr darunter. Die tragen das Werk Gottes. Und sie fordern nicht Loyalität und sie fordern nicht Mitgliedschaft. Und einer hat mir erzählt, ja, wir gehören zu diesem Apostel. Ich sage, ja, und was bedeutet das? Ja, da kriegen wir Rabatt bei der Konferenz. Und wenn wir die Bücher bestellen, dann kriegen wir auch ein bisschen Rabatt. Na, gewaltig. Das ist alles so krank. Weil wir die Realitäten nicht sehen, sind wir so schnell bereit, die dümmsten religiösen Imitate uns andrehen zu lassen. Wir müssen klar sehen, wir müssen die Realitäten sehen. Wir müssen den Herrn sehen in seinem Wesen. Nirgendwo sehe ich, dass Paulus sagt, also ich habe hier so einen Club und wenn du dem beitrittst, dann würde ich auch gnädigerweise dich lehren und dann komme ich auch mal vorbei und dann kannst du was abhaben von meinen geistlichen Schätzen, aber du musst erst meinem Club beitreten. Nirgendwo sehe ich das, nirgendwo. Paulus brauchte keinen Club, um sich wichtig zu fühlen. Sondern er wusste, ich bin im Werk des Herrn. Und ob die Gemeinde das anerkennt oder ob die Gemeinde die Tür zumacht, das ist nicht das Entscheidende. Das spielt keine Rolle. So, wir brauchen eine Sicht vom Original, um das Original dann von der Fälschung zu unterscheiden und dann auch den Mut zu haben, die Fälschung Fälschung zu nennen. Weil wenn Menschen der Fälschung anheimfallen, getäuscht werden und wir lieben sie wirklich, dann müssen wir, weil wir sie lieben, sagen, hallo, das ist eine Fälschung. Ja. Wenn du einen blinden Bruder zu Besuch hast oder du bist bei ihm zu Besuch und aus irgendwelchen Gründen steht da Flasche mit hochprozentigem, gefährlichem Pflanzengift oder irgendwas auf dem Tisch. Und er vergreift sich mit der Flasche und nimmt die falsche Flasche und will trinken. Und du ihn wirklich lieb hast. Wirst du sagen, zum Wohl? Du wirst sagen, halt, stopp, Bruder, das ist Gift, das bringt dich um. Und vielleicht ist die Zeit so knapp, dass du es herausrufen musst. Stopp, halt! Und vielleicht ist er im ersten Moment geschockt, dass du ihn so erschrocken hast. Aber wenigstens hat er nicht getrunken. Halleluja. Und über den Schock wird er hinwegkommen. Dass du es nicht in der ganz entspannten Liebe von Bruder, was ich dir schon immer mal so unter zwei Augen sagen wollte. Weißt du, da gibt es etwas in deinem Leben, was ich als sehr, bis du so ausholst, hat er längst getrunken. Wenn das Haus brennt, dann rufst du Feuer! Da wachen vielleicht die Leute auf und zeigen dich an wegen nächtlicher Ruhestörung. Ja, das mögen sie tun, aber sobald sie merken, dass das Haus brennt und du ihr Leben gerettet hast, werden sie die Anzeige zurückziehen. Amen. Und wenn wir die Wahrheit sehen und wenn wir das Volk Gottes lieben, dann müssen wir tun, was die Bibel sagt. Wir müssen in Liebe die Wahrheit sprechen. Epheser 4, 14 oder 15. Wir müssen die Wahrheit in Liebe sprechen. Nicht denken, sprechen. Und wir geben uns hin, dafür zu kämpfen, dass das Licht heller scheint, dass die Erkenntnis Gottes gesehen wird, dass er erkannt wird. Er muss gesehen werden. Und das ist die Berufung, das ist der Auftrag, uns hinzugeben, immer wieder zu beten, immer wieder, dass Gott den Geist der Weisheit und der Offenbarung sendet und dass man Gott kennenlernt, dass man sein Wesen sieht, seine Pläne sieht, seine Gedanken. Lass uns einmal zu Kolosser gehen. Kolosser. Und vorne in Kolosser 1 haben wir mit anderen Formulierungen, aber vom Inhalt her sehr, sehr ähnlich. Es zielt auf das Gleiche ab, nämlich auf geistliche Offenbarung, auf Erfahrungen mit Gott aus erster Hand, sodass man weiß, dass man weiß. Und das heißt hier deshalb, Vers 9, 1 Vers 9, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In Epheser 1 heißt es, wir beten, dass ihr ihn erkennt. Hier wird gebetet, dass wir seinen Willen erkennen. Es ist genau das Gleiche. Wenn wir den Willen Gottes erkennen, wenn wir wissen, was er wirklich will, was er vorhat, was ihm wichtig ist, damit erkennen wir ihn. Man kann nicht Gott erkennen und immer noch keine Ahnung haben, was er eigentlich will. Seinen Willen zu erkennen heißt, sein Herz zu kennen, sein Wesen zu kennen, zu verstehen, wie handelt er mit Menschen. Und denkt an Israel. Der Heilige Geist gibt Erklärungen in Hebräer Kapitel 3, Vers 10, warum Israel nicht in das Erbteil kommen konnte, jedenfalls die erste Generation. Aus genau diesem Grunde, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Und deswegen hat Gott gesagt, dann könnt ihr nicht hineinkommen. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Und die Wege, das ist das Herz, das ist die Motivation Gottes. Warum handelt Gott mit Menschen? Das ist nicht nur die äußerliche Tat, sondern das, was dahinter ist, was er tatsächlich im Sinn hat und was er beabsichtigt. Und hier sehen wir ein permanentes, systematisches Gebet, dass sie mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln. Das ganze Ziel war, das Leben, den Lebensstil zu verändern und die Menschen dahin zu bringen und ihnen zu verhelfen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, das Gott verherrlicht. Das war das Ziel. Das war der Herzschlag der Apostel. Das zieht sich durch all die Briefe hindurch. Gott muss verherrlicht werden oder negativ ausgedrückt. Der Name des Herrn darf nicht verlästert werden. Das war der Eifer der Apostel. Woher hatten sie das? Sie haben etwas bekommen von dem Eifer des Vaters für den Sohn. Der Vater will den Sohn verherrlichen und er wird ihn verherrlichen. Er wird es tun. Er wird es tun. Es wird eine Gemeinde sein, ohne Flecken und Runzeln. Nicht ohne Probleme, aber die mit der Weisheit Gottes die Probleme löst. Und nicht mit Menschenweisheit und dazu noch mehr Probleme erzeugt. Und eine Gemeinde, die erfüllt ist von diesem Verlangen. Wir wollen uns würdig erweisen des Sohnes. Wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen, dass man auf uns sehen kann und sagen kann, sie lieben wirklich den Herrn. Sie lieben den Herrn mehr als irgendetwas anderes. Diese Art von Gemeinde wird es geben. Und sie kommt zustande, indem die Augen aufgetan werden und die Menschen sehen, wie der Herr ist. So der Lebensstil wird umgeprägt durch das Sehen. Je mehr wir sehen, umso mehr wird der Lebensstil geprägt werden. Wir müssen den Herrn sehen, um würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Geistliches Wachstum kommt, indem wir sein Wesen sehen. Das ist, was der Heilige Geist uns offenbaren will. Und er will durch uns anderen Offenbarung geben, indem wir beten, dass ihnen die Augen aufgetan werden, indem wir beten, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis Gottes. Und im selben Brief, am Ende in Kapitel 4 haben wir nun den Epaphras. Das ist die einzige inhaltliche Aussage im Neuen Testament. An anderer Stelle wird sein Name nochmal erwähnt, aber wir haben nichts Wesentliches dort mehr über ihn zu erfahren. Aber hier wird er beschrieben. Zwei Verse kriegt dieser Mann. Und zwei Verse in der Bibel für einen Mann, das ist eine Menge. Das ist eine Ehrenauszeichnung, das ist etwas Gewaltiges. Zwei Verse bekommt er. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Wenn du das vergleichst, was der tut, dieser Mann, was der betet, der gibt sich hin für zwei Gemeinden und betet. Ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und in Hierapolis, also drei Gemeinden. Er gibt sich hin für drei Gemeinden. Und das, was er betet, ist eigentlich genau dasselbe vom Inhalt her, was du in Kolosser 1, Vers 9 schon siehst, was Paulus andauernd betet. Und das finde ich das Gewaltige. Das ist so unglaublich ermutigend. Weil ich bin sicher, wenn wir damals gelebt hätten, und wir wissen, Paulus und seine Mitarbeiter, sie beten permanent für diese Gemeinde dieses Gebet. Wir würden kaum auf die Idee kommen, uns zu demselben auch noch hinzugeben. Wir würden sagen, du, Paulus betet dafür, warum soll ich denn dafür beten? Der betet pausenlos für diese Sache. Für was soll ich jetzt noch mich so zum Schein dranhängen? Glaube ich denn, dass durch meine Gebete noch zusätzlich etwas passiert zu dem, was durch die Gebete von Paulus passiert? Das ist ja größenwahnsinnig, Bruder, bleib auf dem Teppich, bleib schön demütig. Epaphras war überzeugt, dass Gott diese Gebete braucht, dass Gott diese Gebete hört. Und er sagt, es ist wunderbar, dass Apostel Paulus das permanent betet. Wunderbar. Und Gott wird das gebrauchen. Aber wenn ich die gleichen Gebete bete, wird Gott durch meine Gebete etwas tun, was in der Summe mehr ist als das, was nur Paulus erreichen kann. Und deswegen bete ich diese Gebete. Nicht, weil er sich was angemaßt hat, weil er dachte, er könnte irgendwie mehr, sondern weil er wusste, die Treue Gottes. Und Gott braucht Beter. Und hat gesagt, ich gebe mich dazu hin und ich tue das. Er sah in dieser Aufgabe Sinn und hat sich nicht hinter falscher Demut versteckt. Ist das nicht gewaltig? Der treue Epaphras hat sich hingegeben und hat permanent immer wieder diesen geistlichen Kampf gekämpft und hat gebetet für diese drei Gemeinden, dass sie erfüllt werden mit dem Verständnis des Willens Gottes. Während er wusste, Paulus betet genau das Gleiche. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. So, daraus sehen wir, es gibt kein Ansehen der Person. Es spielt keine Rolle, wie viel Einfluss, wie viel Bekanntheit oder Ansehen du bei Menschen hast. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Du hast Ansehen bei Gott, sobald du betest, was dem Willen Gottes entspricht. Und Gott wird deine Gebete nehmen und er wird durch deine Gebete wirken. Ihr Lieben, was ich dir hier gebe, ist Munition gegen Entmutigung. Munition gegen diese Gedanken. Ach komm, du musst doch nicht denken, dass du jetzt irgendwie die Welt veränderst. Doch, das musst du denken. Doch, du veränderst die geistliche Landschaft, doch. Weil du dich verbindest mit dem Willen Gottes und deine Gebete sind wichtig. Jedes Gebet ist wichtig, jedes Gebet zählt. Lass uns nicht sagen, ja, jetzt habe ich 3 Tage das nicht gebetet, jetzt kann ich es gleich ganz sein lassen. Nein. Fang wieder an und bete es immer wieder und bete es mit Gewissheit, mit Glauben. Das ist der Wille Gottes. Ich bewege mich perfekt im Willen Gottes und Gott benutzt das und Menschen bekommen Licht. Menschen in meiner Umgebung, Menschen in Gemeinden, für die ich bete, sie bekommen Licht. Und eins von zwei Dingen werden geschehen. Entweder das Licht Gottes scheint und eine Gemeindeleitung fängt an zu sehen, was der wirkliche Plan Gottes ist und sie lassen ihre Spielchen beiseite und sie verbinden sich mit dem, was Gott will und eine ganze Gemeinde wird transformiert werden. Das ist die bessere Lösung. Oder aber, wo das nicht möglich ist, weil so eine Verhärtung der Herzen ist und so eine Festgefahrenheit und so ein Überzeugtsein vom eigenen Können und eigenen Wissen, dann wird das Licht Gottes scheinen und wird diejenigen rausrufen und rekrutieren in die Braut, die nicht stehen bleiben wollen. Und früher oder später wird Gott diesen Menschen sagen, wenn du wachsen willst, wenn du in deine Berufung willst, wenn du in das hinein willst, was ich für dich habe, dann musst du dich mit anderen Menschen verbinden im Geist. Du kannst nicht ein starkes Glaubensleben haben unter lauter ungläubigen Gläubigen. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. So, was auch immer passiert, eine ganze Gemeinde wird transformiert oder Einzelne empfangen das Licht Gottes und früher oder später ruft Gott sie raus und topft sie um und verbindet sie mit anderen Menschen, wie auch immer. Es ist immer ein Gewinn, es ist immer ein Sieg, es ist immer ein Segen, es ist immer ein Fortschritt für das Reich Gottes. Weil der Wille Gottes ist mächtig. Und das Wort, das wir im Gebet senden als Priester, kommt nicht leer zurück. Das Wort, das wir aussenden, der Gott, dem wir dienen, so heißt es in Jesaja, er ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Er erfüllt das Wort seiner Knechte, wenn sie seine Worte sprechen, wenn sie ihre eigenen Worte sprechen, nicht. Ja? Aber mit diesen Gebeten, Epheser 1, Epheser 3, Kolosser 1, wir beten das Wort Gottes. Licht Gottes scheint und Bollwerke werden attackiert und es wird Bahn gemacht und uralte religiöse Festungen, die nur dazu aufgebaut waren, einfach um die Erkenntnis des Herrn zu verhindern, die bröseln und die bröckeln und die fallen in sich zusammen und dann ist ein leichtes, den Schutt beiseite zu räumen und dann scheint das Licht und dann sehen auf einmal Menschen den König. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Jesaja 33. Halleluja. Und ihn zu sehen heißt, sich ihm zu geben. und ihn zu lieben. Man kann ihn nicht sehen und kalt bleiben und distanziert bleiben und technisch bleiben und überlegen bleiben. Das ist nicht möglich. Ihn zu sehen bedeutet, unsere Herzen schmelzen und ein Verlangen, uns zu demütigen, ein Verlangen, uns ihm hinzugeben, wird uns ergreifen. Er ist die faszinierendste Persönlichkeit im ganzen Universum. Und ihn zu sehen heißt, unser Herz schmilzt dahin. So wird die Braut gereinigt. Es braucht eine Armee von Menschen, die begreifen, wir brauchen nicht irgendwelche Events. Wir müssen nicht alle Leute rufen ins Berliner Olympiastadion und denken, wenn da 50.000 extrem lahme und träge und weltliche Christen zusammen sind, dass das irgendeinen Fortschritt bedeutet. Das ist eine Illusion. 100.000 fußkranke Leute machen keine starke Armee. Auch wenn sie an einem Platz zusammenstehen oder Hurra schreien, trotzdem sind sie fußkrank. Und trotzdem ist es keine schlagkräftige Armee. Was wir brauchen, ist neue Dimensionen der Qualität. Nicht Veranstaltungen, nicht irgendwelche Programme, zu denen die Leute mal aufgeputscht werden und das müssen wir machen und das ist das Ding und das ist die Sache und wenn wir das tun und 40 Tage mit Visionen und durch das Buch und durch dieses und durch jenes und so weiter und dann wird irgendwas passieren. Ihr Lieben, es wird nichts passieren. Es sei denn, das Licht des Heiligen Geistes wird scheiden und die Decke wird weggerissen werden und wir sehen ihn und wir sehen und wir werden wie er. Das ist der Plan Gottes. Einen anderen Plan gibt es nicht. Und wir haben so vieles probiert. Wann werden wir anfangen zu tun, was das Wort sagt? Was die Apostel gelehrt haben. Lass uns uns hingeben. Lass uns sagen, Gott, wir wollen Priester werden. Wir wollen in diesen Dienst eintreten. Wir wollen helfen, dass das Volk Gottes in Klarheit kommt. Natürlich, das macht alles nur Sinn, wenn wir das für uns selber beten. Ganz klar. Wir brauchen Offenbarung, wir brauchen Klarheit. Aber das, was wir schon bekommen haben, das fließt durch uns. Und wo Licht ist, kommt mehr Licht dazu. Jesaja 42, Vers 19. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und taub, wenn nicht mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie Meschullam und blind wie der Knecht des Herrn? Er hat vieles gesehen, aber er hat es nicht beachtet, hat offene Ohren, aber hört nicht. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen. Er macht das Gesetz groß und herrlich, ihr Lieben. Das Wort Gottes in seiner Autorität, in seiner Unbestechlichkeit, in seiner Klarheit, in seinem Anspruch, in seinem Trost und in seiner Radikalität wird wieder aufleuchten. Es wird wieder aufleuchten. Gott wird eine neue Generation von Verkündigern des Wortes Gottes aufrichten. Ich sage, das wird passieren. Und Menschen werden ohne Rücksicht auf ihren eigenen Namen, ohne Rücksicht auf Ruhm und Ansehen, ohne Rücksicht, was irgendwelche Großfürsten sagen, sie werden das Wort Gottes verkündigen. Es wird passieren. Es wird passieren. Und eine Armee von Betern steht dahinter. Das Wort wird scharf durch Fürbitte. Der Großapostel Paulus fleht die Gemeinden an, helft kämpfen mit Beten. Betet, dass eine offene Tür kommt für das Wort Gottes. Der große, mächtige, gemeindegründende, wundertätige Apostel Paulus sagt, ich brauche eure Gebete. Durch eure Gebete kriegt das Wort Gewicht. Durch eure Gebete kriegt das Wort Autorität. Betet für mich, sagt er in Epheser 6, damit ich so rede, wie es sich gebührt, in Kühnheit, in Autorität. So die Kühnheit des Verkündigers hat etwas mit Fürbitte zu tun. Nicht nur mit seiner eigenen Salbung, es hat etwas mit Fürbitte zu tun. Oh, wenn wir das begreifen, dann werden wir eine vollkommen andere Einstellung haben als so viele Leute. Ja, wir gehen mal zu dieser Konferenz, wir gehen mal zu diesem Seminar, mal gucken, was dieser Mensch da zu sagen hat. Der Hunger der Menschen aktiviert die Schärfe des Schwertes. Und dann kann in der Predigt Wunder geschehen. Das scharfe Schwert wird gezückt und Dinge werden abgeschnitten, die da nicht hingehören. Und Seele und Geist wird getrennt werden und Raum wird gemacht für den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gott wird sein Wort herrlich machen. Es wird kommen, egal was heute Leute über das Wort alles erzählen, es wird kommen. Die Apostel waren total simple Leute, obwohl teilweise sehr gebildet waren, aber sie haben das alles beiseite gelassen und haben gesagt, wir wissen nichts außer Christus und ihn gekreuzigt und wir verkündigen sein Wort. Und ob das den Leuten gefällt oder nicht, das spielt keine Rolle. Und das haben sie ihren Jüngern weitergegeben, zu Timotheus. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Predige das Wort und leide. Ja. Sie wussten, wenn das war, die Wahrheit verkündigt wird, dann hat das immer auch etwas mit Leiden zu tun. So, wo waren wir? Er macht das Gesetz groß und herrlich. Das Gesetz ist der Wille Gottes. Nicht ein Leben unter dem Gesetz, aber das Wort Gesetz hat verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Und nicht überall, wo das Wort Gesetz steht, ist das mosaische Gesetz gemeint, sondern das Wort Gesetz wird auch benutzt im Sinne von der Wille Gottes. Wenn Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben, dann sagt er nicht, wir kommen alle wieder unter das mosaische Gesetz und müssen anfangen zu leben, wie die Juden gelebt haben. Nein, sondern wenn das Gesetz Gottes auf unser Herz geschrieben wird, dann bedeutet das, der Wille Gottes fängt an, in uns zu leben und wir stimmen überein mit dem, was der Wille Gottes ist. Und er wird sein Gesetz groß und herrlich machen. Wir sind inzwischen so weit gekommen, dass Leute... Jemanden, der sagt, ich will gehorchen lernen, ich will mich hingeben, ich will lernen zu tun, was Gott sagt, dass Leute solche Menschen als religiös und als gesetzlich hinstellen. Gehorsam wird heute schon als Gesetzlichkeit verunglimpft. So weit sind wir gekommen. Das ist die Botschaft der falschen Gnade, die wie eine Seuche durch die westliche Christenheit geht. Die Botschaft der falschen Gnade. Das ist, bevor Judas gewarnt hat. Wir lassen einen Moment Jesaja und wir gehen noch schnell zu Judas. Geliebte, Vers 3, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Hier werden Gläubige aufgerufen, für den Glauben zu kämpfen. Nicht den Kampf des Glaubens zu kämpfen, sondern diesmal für den Glauben zu kämpfen. Der Glaube ist in Gefahr. Und für den Glauben muss man kämpfen, damit der Glaube bleibt und nicht irgendwie verwässert wird. Ein für alle Mal haben die Apostel den Glauben uns überliefert. Wir brauchen in Bezug auf das Leben mit Gott keine neuen Offenbarungen. Was wir brauchen ist, die alten Dinge müssen frisch und klar und lebendig werden. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Wir brauchen das nicht. Wieso ist der Glaube in Gefahr? Warum muss für den Glauben gekämpft werden? Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Aufschweifung verkehren und den alleinigen Gebietern, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Eingeschlichen in was? In die Gemeinde. Was bedeutet heimlich? Heißt das, die kommen 10 Minuten nach Beginn des Gottesdienstes mit hochgeschlagenem Kragen, Sonnenbrille, runtergezogene Hutkrempe und dann setzen sich in die letzte Reihe und keiner weiß, wer sie sind und geheimnisvolle Menschen und was sind das für Fremde unter uns? Das ist nicht, was er meint. Die sind nicht heimlich im Sinne von kein Auge hat sie gesehen. Alles sehen sie, denn sie stehen hinter der Kanzel. Alles sehen sie. Aber das, was sie tun, wird von vielen nicht durchschaut. Das ist, was er sagen will. Sie stehen in der Öffentlichkeit und sie verdrehen das Evangelium. Sie bringen ein falsches Evangelium und sie verkehren, sie pervertieren die Gnade in Ausschweifung. Ausschweifung bedeutet Unenthaltsamkeit, Zügellosigkeit. Gnadenlosigkeit. Vorhin, heute Nachmittag, hatten wir die Stelle Titus 2,11. Die Gnade ist erschienen, uns zu lehren, weltliche Begierden zu verleugnen. Diese Leute bringen eine andere Gnadenbotschaft und sagen, Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott vergibt, es ist alles gut. Gott erwartet nicht wirklich, dass du gehorsam lernst. Gott weiß, wir sind alle Menschen, wir sind alle schwach. Und Hauptsache, wir lieben Gott, Hauptsache, Jesus ist im Mittelpunkt und dann ist alles gut. Das ist die Botschaft der falschen Gnade. Und das Verständnis von dieser pervertierten Gnadenbotschaft ist, die Gnade ist dazu da, uns zu retten von der Notwendigkeit zum Gehorsam. Aber die neutestamentliche Gnade befähigt uns zum Gehorsam. Macht uns willig und bereit und stark zum Gehorsam. Das Ziel ist Gehorsam. Im alten Bund und im neuen Bund. Der Unterschied ist, im neuen Bund kommt der Gehorsam auf ganz andere Art und Weise zustande. Durch den innewohnenden Geist. Und wir fangen an zu wollen, was er will. Und wir lieben, was er liebt. Und wir hassen, was er hasst. Aber wir wollen gehorsam sein. Unterm Strich ist Gehorsam das Ziel. Amen. Und eine Gnadenbotschaft, die die Notwendigkeit von Gehorsam auslöscht. Und immer nur davon redet, wie gut Gott ist und Gott liebt uns, es ist alles gut und mach dir keine Sorgen. Egal, wir sind alle schwach, wir sind alle nicht so klar, wie wir tun. Und das ist eine falsche Gnadenbotschaft. Die wahre Gnade bewirkt Gehorsam. Das ist die Gnade, die Jesus erworben hat. Und hier sind Menschen falsche Verkündiger, falsche Lehrer und sie verdrehen die Gnade in Zügellosigkeit, in Unenthaltsamkeit. Also, sie geben den Leuten Freiheit, ihre ganzen Gefühle und Wünsche und ihren Ärger und alle ihre Dinge auszuleben. Und sie sind mehr von Psychologie und Humanismus geprägt als von irgendetwas anderem. Und sie kennen nicht das Wort Gottes. Das sagt, dass Gott uns stark macht und dass Gott uns befähigt, die Dinge, die Werke des Fleisches zu töten. Römer 8,13 und Galater 6. Sie kennen diese Dinge nicht und sie lehren darüber nicht, sondern sie reden nur immer von der Liebe Gottes und alles ist gut und alles ist schön. Und während sie von der Liebe Gottes reden, blüht die Sünde in der Gemeinde. Und wird toleriert. Die krassesten Dinge werden toleriert im Namen der Liebe. In einer Gemeinde, weiß ich, haben Leute sich empört über einen Homosexuellen, der homosexuellen Lebensstil lebt. Und der Pastor hat ihn verteidigt und hat gesagt, hast du etwa keine Sünde? Und der Unterschied zwischen einem willigen Menschen, der sich ausstreckt, sich zu ändern und gehorsam zu lernen, und dabei fällt, aber ihm tut es leid und er bekommt Gnade. Der Unterschied wird nicht mehr klar zu einem Menschen, der überhaupt nicht interessiert ist, sich zu ändern und der Sünde für normal erklärt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Demut und Stolz. Und die Reaktion Gottes auf diese beiden Menschen ist vollständig anders. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das ist der, der seinen Fallen zugibt, der sagt, ich will damit aufhören, ich will raus, ich will anders werden. Und da sind Früchte der Buße in seinem Leben. Da geht erkennbare Schritte, um aus diesen Bereichen der Unreinheit und des Kompromisses herauszukommen. Und wenn ein solcher Mensch, der willig ist, fällt, ist Gnade ohne Ende, ohne Ende. Aber wenn ein Mensch seine Sünde rechtfertigt, verharmlost und man sieht, er will überhaupt nicht davon lassen, dann ist die Reaktion Gottes total anders. Gott widersteht dem Stolzen. Er widersteht dem Stolzen. Er hört nicht mal seine Gebete an. Er hört nicht mal an, er wendet sich ab. Er hat nichts damit zu tun, nichts. Sein Herz ist immer noch für diese Person. Gott hört nicht auf, diese Person zu lieben. Aber Gott hört auf, mit dieser Person Gemeinschaft zu haben. Gott hat keine Gemeinschaft mit einem Menschen, der in der Sünde bleiben will. zeig mir das in der Bibel. Und ich zeige dir viele Schriftstellen, die das Gegenteil sagen. Gott hat keine Gemeinschaft mit Menschen, die in der Sünde bleiben wollen. Mir ist ganz wichtig, dass ihr den Unterschied versteht zwischen dem willigen Unreifen, der stolpert und fällt, aber dem das leid tut und der die Sache in Ordnung bringt. Und auf der anderen Seite jemand, das ist alles nicht so wichtig, weißt du, Gott ist Liebe. Peace, Brother. Es ist alles gut. Alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Das ist etwas ganz Wesentliches, was wir verstehen müssen über die Wege Gottes, über das Herz Gottes. Und das ist wichtig für Seelsorge. Und eine Seelsorge, die diesen Unterschied nicht kennt, wird ein Riesendurcheinander erzeugen. Ein Riesendurcheinander. Und wird willige Leute verdammen und unwillige Leute bestätigen. Und alles ist durcheinander. Alles ist durcheinander. So, wie sind wir auf das gekommen? Für den Glauben muss gekämpft werden. Leute schleichen sich heimlich ein, bringen eine falsche Gnadenbotschaft. Das ist der Punkt. Auch 2. Petrus 3 warnt von derselben Geschichte. Ich gehe jetzt nicht darauf. Mit schmeichlerischen Worten oder wie heißt es da? Aus Habsucht werden sie Menschen kaufen. Mit betrügerischen Worten werden sie kaufen. Aufgrund der Habsucht in ihren Herzen. Die Apostel haben davor gewarnt. Und die Fürbitter kämpfen gegen diese Attacken des Teufels. Die Fürbitter beten, dass Licht kommt. Und dass den Menschen die Augen aufgehen, dass sie sagen, das ist nie und nimmer Bibel, das ist nie und nimmer die Gnadenbotschaft, das ist nie und nimmer das Wesen eines heiligen Gottes. Und wir verwerfen dieses Zeug total und wir wollen nichts damit zu tun haben. Und schlussendlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Gemeinde hört auf, solche falschen Lehrer und Verkündiger einzuladen, oder du hörst auf, zu dieser Gemeinde zu gehen. Schlussendlich gibt es nur eine von beiden Möglichkeiten. Weil wenn Menschen betrogen sein wollen, wenn Menschen auf Warnung nicht hören wollen, wenn Menschen das Wort Gottes nicht mehr akzeptieren als Argument für ihre verkehrten Ideen, dann haben wir zu gehen. Das Wort Gottes sagt, solche Menschen meide. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Paulus sagt es zu Timotheus mehrmals. Haben Menschen, die Gott widerstehen und die Gott verunglimpfen. Wir haben solche Menschen, wenn wir sie ermahnt haben und sie wollen nicht hören, wir haben sie zu meiden. Viele erschrecken bei diesem Gedanken. Aber ich sage dir, das Licht Gottes scheint immer heller. Und es wird eines baldigen Tages die größte Spaltung kommen in der Christenheit, die es jemals gegeben hat. Und es wird eine Spaltung sein, nicht über Sprachen reden oder über Hände heben oder über irgendwelche anderen Dinge. Es wird eine Spaltung sein über Lüge und Wahrheit, Stolz und Demut, Heiligkeit und Unreinheit. Es wird eine Spaltung geben. Und Paulus sagt, ganz anders als viele Leute heute denken, oh, Spaltung, Hilfe, das ist das Schlimmste. Paulus sagt zu einer Gemeinde, es muss Spaltung sein, damit die Rechtschaffenden offenbar werden. Und es wird, wenn die Braut sich bildet, es wird eine Spaltung geben, damit offenbar ist, wer Braut ist. Weil die Braut wird nicht mit der Hure paktieren. Ja, das sind unsere Brüder und Schwestern. Wir beten für sie, wir lieben für sie. Wir strecken uns aus, dass Licht kommt und dass sie umkehren. Aber wir werden in ihren Dingen, in ihren ganzen Dienstgeschichten, wir werden in diesen Dingen nicht mitmachen. Wir können nicht, wir dürfen nicht, weil unser Herz gehört dem König. Und niemandem sonst. Wir lieben diese Menschen, wir warnen sie, wir beten für sie und wir sagen, was die Wahrheit sagt, aber wir machen uns mit ihren Wegen nicht ein. Und es dauert nicht mehr lange und dieser Riss wird mitten hindurch gehen, mitten hindurch. Die Bemühungen der Hure, endlich die Hure zu werden, sind gewaltig, sind dramatisch. Und wenn uns die Augen aufgehen zwischen dem Unterschied Braut und Hure, Gehorsam und Unabhängigkeit und Rebellion, dieser Riss ist nicht zu heilen. Und Gott versucht nichts, diesen Riss zu verhindern. Es wird eine Scheidung geben. Und die Hure wird die Braut verfolgen. Aber die Braut wird siegreich sein. Und wird in ihrer Hingabe Jesus gegenüber nicht nachlassen. Aber bis dahin muss viel Licht kommen. Und das Wesen des Herrn muss gesehen werden. Sein Eifer, seine Leidenschaft, seine Sehnsucht, seine Unwilligkeit, Kompromisse zu machen. Es ist dem Wesen Gottes absolut zuwider. Gott hat keinerlei Vermögen und Fähigkeit, politisch zu taktieren. Ja, wir machen hier ein Zugeständnis, damit wir dann später hinterher irgendwas anderes erreichen. Das ist nicht im Wesen Gottes. Es ist nicht im Wesen Gottes. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich wollte noch etwas sagen über den Herrn erkennen als König, als Bräutigam und als Richter. Aber ich denke, dass ich jetzt doch schon ein Stündchen spreche oder so, ja. Und das lassen wir uns für morgen dann. Aber wir können ja mal aufstehen und reagieren. Wunderbarer Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, Licht Gottes, scheine in unseren Herzen, dass der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit des Sohnes Gottes aufgeht in uns. Und dass es dann durch uns scheint, durch unsere Worte, durch unsere Gebete, durch unseren Lebensstil, dass es scheint durch uns und dass die Dunkelheit weichen muss. Wir danken dir für die Macht deiner Worte. Und du sagst, die Finsternis vergeht, das wahre Licht scheint jetzt. Und wir werden Licht werden und wir werden das Licht senden in alle Ecken des Landes, in jede Gemeinde, in jedes Haus, wo Gläubige sind. Das Licht Gottes wird scheinen und Menschen werden die Bibel aufschlagen und im Gebet werden sie entdecken etwas von Gott, was sie nie gesehen haben. Und Furcht Gottes wird kommen und viele werden herausgefordert und viele werden erkennen, meine Güte, in welchem Sumpf habe ich mich begeben und ich muss herauskommen, ich muss rein werden, ich muss klar werden, ich muss eindeutig werden, ich muss Jesus nachfolgen, ich muss ihn lieben von ganzem Herzen. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die Erkenntnis der Schönheit Gottes, die Erkenntnis seines wunderbaren Wesens und seiner Eindeutigkeit wird durch uns fließen, durch unsere Gebete. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns motivierst, dass wir stark werden mit deinen Wahrheiten, den Lügen, die immer entmutigen wollen, die immer sagen wollen, ja, das war ja nicht genug und das bringt ja nichts und das ist ja viel zu wenig. Durch die Wahrheit stehen wir gegen die Lüge der Entmutigung. Und wir sagen, wir werden zunehmen im Gebetseifer, wir werden zunehmen in unserer Hingabe für unsere Brüder und Schwestern zu kämpfen, für die Häuser zu kämpfen, dass das Licht Gottes scheint und die Finsternis vergeht. Halleluja, wir danken dir für diese wunderbare Strategie, wir danken dir für diesen Auftrag, wir danken dir, dass du uns dazu rufst, wir danken dir, dass du uns motivieren wirst, dass du uns stark machen wirst, wir danken dir, dass eine neue Attacke des Gebetes entstehen wird. Nicht durch eine menschliche Organisation, nicht durch Einschreiben in irgendwelche Listen, nicht durch irgendwelche menschengemachten Programme, die irgendwie mit seelischer Energie am Leben gehalten werden, sondern durch deinen Geist rekrutierst du dir eine heilige Priesterschaft, die sagen wird, wir stehen vor dem Herrn, wir heben heilige Hände hoch, wir bringen die Sünde des Volkes und unsere eigene Sünde vor Gott und wir rufen Gnade herab und wir senden das Licht. Wir senden das Licht Gottes in jedes Herz. Wir senden das Licht Gottes in jedes Leben, in jeden Verkündiger. Wir senden das Licht Gottes an jede Kanzel. Wir senden das Licht Gottes in jede Gemeinde und die Herrlichkeit des Herrn wird gesehen werden und viele, viele, viele werden aufwachen und wir sagen, da ist der Herr und er ist so anders, als mir gesagt worden ist. Und ich will ihm nachgehen und ich will ihn lieben und ich will ihm gehören und ich will ihm gehorchen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir danken dir, dass du unsere Gebete gebrauchen wirst, ein Licht anzuzünden im Land und in den Nationen. Wir danken dir für eine neue Motivation für unseren Priesterdienst. Wir danken dir für dein Wort, dass wir ein scharfes Schwert ausgehen wird durch unsere Gebete, durch unsere Proklamationen, durch unsere Fürbitte. Wir danken dir, Heiliger Geist, hier ist unser Mund, hier ist unser Herz. Reinige uns, bereite uns vor, gebrauche du uns. Und tu etwas Neues, tut was Gewaltiges im Land durch das Wort des Herrn aus dem Mund von Menschen. Wir ehren dich und wir preisen dich und wir danken dir für deine Pläne und kein religiöser Geist wird aufhalten, was du dir vorgenommen hast. Niemals, 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 dein Plan wird gelingen. Halleluja, weil du der Treue und Wahrhaftige bist und wir ehren dich dafür und wir danken dir. Halleluja, Amen, Amen. Woo! Halleluja.